Über 250 Episoden und ein gutes Dutzend Sonderfolgen hinweg hat der Dorpcast euch begleitet, doch nun ist die Zeit für eine Pause gekommen. Wir nehmen unseren Hut, zumindest auf Weiteres. Heute in Episode 250 des Dorpcast.
Hi und herzlich willkommen zur Episode 250 des Dorpcast. Vorerst zum letzten Mal haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skorpiumingers, guten Abend.
So, dann mich, Thomas Michalski. Hoi, ich hab's dir quasi schon gespoilert, aber worum geht's denn heute?
Quasi um den Abgesang des Dorpcasts, also zumindest den zeitlich begrenzten, vielleicht, gucken wir mal.
Ja.
Hören wir uns das mal an, was wir hier noch zu sagen haben.
Sagen wir mal in seiner jetzigen Form.
Ja, also da geht er mindestens in Pause.
Genau. Das heißt, das ist heute quasi so die Ehrenrunde. Wir blicken nochmal zurück auf das, wo wir hergekommen sind. Wir blicken dahin, wo wir gerade sind. Wir wagen Spekulationen, wo uns der Weg hinführen wird. Und dann wünschen wir euch alles Gute. Aber bis dahin habt ihr noch ungefähr, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten von uns vor euch. Und ich dachte mir, mindestens einem Hörenden mache ich eine Freude, wenn ich das ansonsten heute mit der Frage eröffne, trinkst du gerade irgendwas?
Ich hatte bis eben noch Tee, aber der ist durch.
Ich habe hier ein Solevita Mango Jungle, einen Mango Vanille Trunk. Möchte ich sagen, Saft ist ein bisschen spottend, den man im Lidl erwerben kann. Ja, sehr lecker. Getränkeschau, yo. Mhm. Feedback, hast du irgendwas aus der letzten oder auch vorletzten Episode? Die letzte war ja die Drakon-Sonderepisode, die vorletzte war das Aufsammeln offener Themen, über die wir noch in irgendeiner Form reden wollten, wo wir die Chance noch haben. Ist dir an Feedback irgendwas untergekommen, was du ja nochmal aufgreifen wollen würdest?
Nö.
Geht mir ähnlich. Ich würde grundsätzlich trotzdem Danke sagen wollen für so die ganzen Feedbacks zum großen Themenfeld Dorpcast-Pause. Die sind ja durchaus recht zahlreich reingekommen, mündlich und schriftlich in verschiedensten Formen. Und ja, ihr habt uns sehr klar und deutlich wissen lassen, dass der Dorpcast ein Format ist, das euch am Herzen liegt und das euch etwas bedeutet. Und das ehrt uns und freut uns ehrlich. Gleichsam gilt natürlich trotzdem, dass wir diese Pause brauchen, in die wir gerade gehen. Aus Gründen, über die wir ja schon gesprochen haben, aber vielleicht heute auch nochmal sprechen werden. Dann war da eine Drakon.
Richtig, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
Genau.
Ja, die kleine und sympathische Rollenspielmesse in Woffelsbach, die wir organisieren. Von Freitagabend bis Sonntagmorgen, dann mit gemeinsamem Frühstück raus.
Genau, ja. Es war eine schöne Drakon. Ich habe leider vergessen, wie viele Waffeln gegessen wurden. Ich habe extra noch nachgefragt, aber ich habe es einfach vergessen. Im Großen und Ganzen kannst du sagen, es waren 44 Leute da. Es sind etwas um die 100 Waffeln gegessen worden. Es sind Rollenspielrunden gespielt worden. Leute hatten, glaube ich, insgesamt eine sehr gute Zeit. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie lang die Anreisewege sind, die Leute teilweise in Kauf nehmen, um auf der Drakon zu sein. Ich will hoffen, dass das etwas ist, was nicht einreist, jetzt wo der Dorpcast einreist. Aber ja, es ist eine coole Veranstaltung. Hat mir auch dieses Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe und bin eigentlich aber auch sehr guter Dinge, dass wir das Ganze nächstes Jahr dann auch wiederholen werden, weil, wie gesagt, es waren 44 Leute da, das ist schon völlig im Rahmen dessen, was wir auch erwartet und erhofft haben.
Neben meiner obligatorischen Tales of Equestria-Runde, die wirklich auch sehr schön war, ist ein völlig unerwartetes Ergebnis rausgekommen. Ich war wirklich überrascht von dem Abenteuer. Das war wholesome wieder sehr und ein toller Twist am Ende. Da habe ich mich die meiste Zeit wieder mit Tabletop beschäftigt. Diesmal habe ich keine Miniaturen angemalt, aber wir haben ein kooperatives Tabletop gespielt. Also quasi, wo Leute nur ihren eigenen Helden übernehmen und dann gegen das Spiel kämpfen, weil das über die App gearbeitet wird. Und hier aber nochmal, das ist ja bestimmt Wasser auf deine Mühlen, App-gestützte Spiele sind auch problematisch, wenn man da so eine Internetverbindung hat, wie eben in Woffelsbach im Naturbeweg-Dich-Haus.
Ja, das,
mit dem Freifunk.
Das ist völlig korrekt. Ihr habt mehr gespielt, als letztes Jahr von weitestgehend den gleichen Leuten versucht wurde, Lancer zu spielen. Also insofern scheint euer diesmaliges Experiment erfolgreicher gewesen zu sein als das.
Ja, aber das Problem ist, die App verwaltet halt die kompletten Spielverlauf und auch welche Gegner da sind und was man für Schätze findet und so weiter. Wenn dann das Internet weg ist, musst du das Ding wieder neu starten. Das heißt, wir mussten das irgendwie wieder dann rekonstruieren, was wir da eigentlich hatten. Das war also ein besonderes Problem. Und es gibt keine physische Alternative dahinter, weil bei dem Spiel sucht sich jeder einen Helden aus und die Punktkosten von denen sind egal, aber die App merkt sich, wie die Punktkosten der Helden sind und spawnt dementsprechend Gegner. Das läuft also alles im Hintergrund ab, genau wie die Verwaltung der Helden. Es gibt keine PDF-Variante davon, dass du dir das einfach dann ausdrucken und darüber arbeiten könntest. Das läuft ausschließlich im Hintergrund der App. Das heißt, du hast nicht mal die Option, das anders zu spielen. Deswegen spannende Sache.
Hast du gesagt, wie es heißt? Nee, ne?
One-Page Rules Age of Fantasy Quest.
Okay.
Es wird in Kürze auch noch eine Science-Fiction-Version davon geben, die heißt dann Star Quest.
Hm. Das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen in gewisser Weise. Es hängt außerdem natürlich so ein bisschen dieses Fortbestandsproblem dran, weil ob das dann, also Spiele von vor 30, 40 Jahren kannst du immer noch aus dem Schrank ziehen und nochmal spielen. Ob das mit so einem Ding dann noch möglich ist, sei dahingestellt, werden wir herausfinden, wenn 30, 40 Jahre ins Land gegangen sind. Aber ja, für mich ist es nichts. Ihr seid aus, als hättet ihr Spaß. Insofern wunderbar. Apropos aussehen, als hätten Leute Spaß. Es gibt ein Video zur Drakon, das verlinke ich einfach nochmal unter dieser Folge. Kann man sich ja nicht oft genug angucken.
Ich muss sagen, es war wieder sehr gemütlich. Aber ich habe auch gemerkt, die durchgängige soziale Interaktion über einen längeren Zeitraum ist für mich nach wie vor belastend. Ich brauchte dann auch eine Auszeit und bin Sonntag auch relativ früh dann wieder verschwunden. Und sowas wie Aufhalten im Hauptraum, wo die meiste Zeit halt die meisten Leute waren und gequatscht haben, das war mir einfach zu anstrengend. Deswegen auch, wenn ich da Leute nochmal gerne mitgesprochen habe, die ich jetzt auch schon lange Zeit nicht mehr getroffen habe, das war keine Bösartigkeit, dass ich mich da so rar gemacht habe. Ich war einfach überfordert.
Ja, wobei, also nicht um das klein zu reden, aber ich denke, das ist durchaus ein Du-Problem.
Ja.
Insofern als dass wir reden jetzt hier nicht von Hunderten von Leuten, die da im Hauptraum waren, sondern...
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Ich gehe auf viel größere Veranstaltungen, wo mich das überhaupt nicht stört. Das ist aber weitestgehend im Arbeitsumfeld. Das weiß ich, hier war ich ja in einem reinen sozialen Umfeld, wo ich mich nicht auf die Arbeit zurückziehen konnte. Vielleicht war das mein Problem. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein Ich-Problem, weil so zurückgenommen und entspannt gibt's ja keine andere Convention, die ich kenne.
Ich denke das auch, ja. Essen wird an Tische gebracht und allgemein und so, ja. Apropos vergleichbare große Veranstaltungen, du hast One-Page-Rules schon erwähnt. Möchtest du noch drei Sätze zur Spielemesse sagen?
Ich war auf der Spielmesse und zwar auch in beruflicher Richtung unterwegs, aber nicht für meinen Hauptarbeitgeber, sondern für One-Page-Rules, wo ich dann 4 Tage lang das Demo-Äffchen gespielt habe, um den Leuten One-Page-Rules nahezubringen. Mit noch 3 anderen deutschen Demogebern und dem Kernteam von One-Page-Rules, das ja eigentlich über die gesamte Welt verstreut ist. Also der Chef wohnt in Portugal, dann der Produktmanager und der Art Director sind in Frankreich, der Marketingmanager ist in den USA. Die sind jetzt alle mal zusammengekommen auf der Spielmesse, dann eben um da rumzulaufen, Termine zu haben und damit die Leute überhaupt erstmal am Stand One-Page-Rules kennenlernen und was für ein einfaches und zugängliches Spiel das ist, hat man eben auch noch deutsche Demogeber angeschrieben und unter anderem mich und ich hatte dann zugesagt und konnte dann eben über die gesamte Zeit der Spielmesse Leuten One-Page-Rules am Stand erklären. In so 20 bis 45 Minuten langen Demo-Runden, je nachdem, wie gut die Leute das verstanden haben. Etwa ein Drittel meiner Spiele waren tatsächlich auf Englisch. Also Spielmesse hat natürlich ein internationales Publikum. Und ich würde sagen, auch so etwa ein Drittel hatten Elternteile mit Kindern, die gespielt haben. Es war auch Weibsvolk anwesend. Wobei eine mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil die halt auch dann daneben stand und super interessiert über eine Stunde oder so zugeschaut hat und immer wieder Fragen stellte. Und wir wollten ihn einladen zu einer Demo-Runde und sie meinte, ja, mal schauen, ob sich mein Freund auch für sowas interessiert. Völlig verdrehte Welt fand ich total großartig, auch weil das eine komplett andere Zielgruppe war, als die ich sonst kenne, die mit halt Tabletop in Kontakt gerät und davon begeistert werden kann. Und das bestätigt mich wieder daran, dass One-Page-Rules auch ein sehr gutes Spiel ist, um es halt mit einem Partner zu spielen, der sich grundsätzlich schon für dieses Hobby interessieren kann, aber nicht so tief einsteigen möchte, oder auch Eltern, die mit ihren Kindern spielen wollen. Das habe ich in den letzten Jahren hier immer wieder Feedback bekommen, dass Leute auf Cons auf mir zukommen und sagen, danke, ich kann jetzt endlich mit meinem Sohn mal ein Spiel spielen und der kann das voll erfassen und ich muss die Regeln nicht weiter vereinfachen. Das hat sich hier nochmal sehr klar gezeigt. Und es war sehr spannend, wie Kinder selbst in einem ähnlichen Alter, was für krass unterschiedliche Aufmerksamkeitsspannen die haben können. Also von jemand nimmt die Würfel in die Hand und guckt dann in den Gang, weil er sich von irgendwas abgelenkt wird, obwohl er schon irgendwie 8 war, bis zu jüngeren Kindern, die das wirklich schon erfasst haben, wo die Mama nur ab und zu mal helfen musste, mit der Hand abzählen, wie viele Würfel das jetzt sind. Super spannende Erfahrung für mich, habe ich so nicht mitbekommen und ich bin da wirklich stark energetisiert rausgekommen mit der Begeisterung, die ich dafür selbst aufbringen konnte und die auch zurückgespiegelt wurde von den Demo-Leuten, die auf einfach Spaß hatten.
Ja, cool. Ja. Der Spielemesse allgemein war ja ultra gut besucht dieses Jahr dadurch, dass die auch auf den Feiertag gefallen ist. Und irgendwie, ich meine, Donnerstag waren, glaube ich, die ersten 3 Tage schon ausverkauft, irgendwie sowas in dem Sinne.
Der Donnerstag war ausverkauft. Das war das erste Mal, dass die Spielmesse ausverkauft war.
Ja.
Gut, es war auch das erste Mal, dass sie tatsächlich das Kontingent begrenzt hatten. Also, dass die nach oben gedeckelt hatten. Aber das waren 50.000 Leute oder so. Also, wirklich eine große Veranstaltung.
Ein paar mehr als die Drakon halt.
Ja, so ein Faktor 1000, würde ich sagen.
Ja, plus minus. Bisschen mehr sogar. Ja, okay. Ich war nicht auf das Spiel. Wir waren am deutschen Feiertag in Holland im IKEA und es war ein ähnliches Feeling, aber nee, ich war nicht auf das Spiel. Insofern kann ich auch nicht mitreden. Gut, aber dann lass uns doch über Medien reden, würde ich sagen. Möchtest du in alter Tradition ein letztes Mal anfangen?
Soll ich tatsächlich anfangen, nachdem ich jetzt so viel über Veranstaltungen geredet habe? Aber klar.
Ja, mach das einfach mal.
Mach ich. Ich habe mir einen dicken Comic-Sammelband schon vor einer Weile gegönnt von Red Queens.
Mhm.
Red Queens ist ein Fantasy-Comic, der die Besonderheit hat, dass wir nicht eine bunt gemischte Rollenspielgruppe begleiten, sondern eine klassische Rollenspielgruppe, die allerdings nur aus Frauen besteht. Wir haben die Rockabilly, elfische Sorceress, die Halbling-Diebin, die Zwergenkriegerin und die atheistische Klerikerin. Und die erleben dann zusammen Abenteuer. Ich hatte damals schon mal den ersten Sammelband, also den ersten Zyklus auf Deutsch, der von einem Comic-Verlag einfach rausgehauen wurde. Der hat mich köstlich amüsiert, deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt den Omnibus, wo alle Geschichten von der Comic-Reihe drin sind. Das sind halt nochmal 5, 6 weitere Jahre an Content. Und so großartig ich den ersten Band fand, so sehr fällt das nach hinten raus ab. Weil die Idee von diesen fluchenden und saufenden und rumrammelnden komischen Abenteuerleuten aus der weiblichen Perspektive zuerst ist. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt nur darauf fixiert ist, aber die Story meandert halt durch verschiedene sich widersprechende Storylines. Manchmal guckt man halt ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere in den kommenden Bänden, die dann aber wieder geretconnt wird, weil es sich um einen magischen Doppelgänger handelt. Hinweise werden nicht mehr aufgegriffen, sondern erst dann 3 Jahre später, später ganz weit hinten in dem Omnibus, dann erst eine fadenscheinige Erklärung dafür gegeben, was jetzt passiert ist. Die Sache entwickelt sich nicht wirklich unbedingt weiter. Sie greifen immer mal wieder dann auf alte Charaktere zurück, um dann nochmal eine Story zu machen, in der die Charaktere auch nur so halb involviert sind. Ich war durch den gesamten Mittelteil verwirrt bis gelangweilt tatsächlich auch in manchen Teilen, weil die Storys nicht interessant genug sind, weil dieser Abenteueraspekt weggeht. Sie versuchen eine Art Metaplot aufzubauen, was mit den Charakteren geschieht. Das wird aber nicht wirklich immer greifbar oder interessant genug. Zum Abschluss gibt es dann noch so einen kleinen Zeitsprung, wo man dann nochmal auf die Red Queens, diese Abenteurergruppe aus den Frauen, eben nochmal zurückblicken kann und die auch noch dann selbst auf ihr Leben und ihre Zeit seitdem zurückblicken. Und das hat mich wieder ein bisschen mit dem ganzen Kram versöhnt, weil es tatsächlich ein melancholischer, aber schöner Abschluss war. Bis dahin hatte ich aber durchaus auch Probleme damit, weil mir auch einfach dieses Fantasy-Abenteuer-Aspekt-Zeug einfach gefehlt hat.
Mhm.
Ja, der Red Queen-Sammelband, also das ist halt ein 1000 Seiten super Klotz, dem aus irgendeinem Grund, als ich den bei Amazon gekauft habe, aus Indien zugeschickt wurde und ein bisschen angestoßen war. Das Papier ist jetzt nicht so etwas, wo ich sagen würde, hey, das ist aber ein wirklich wertiger Sammelband, aber das ist schon okay. Die Seiten sind noch ein bisschen schräg angeschnitten hinten raus, aber so diesen 100 Dollar super Brocken jetzt mal gelesen zu haben. Ich bereue es nicht, den geholt zu haben, aber ich hatte mir nach den Erfahrungen mit dem ersten Sammelband tatsächlich wesentlich mehr von denen versprochen, als dann die Serie am Ende geleistet hat.
Ja, gut. Schade.
Ja. Ja.
Ich kenn's nur vom Namen her. Insofern keine eigene Meinung hier. Aber 1000-seitige Sammelbände ist ein gutes Stichwort. Dmitri Alexejewitsch Glukowski ist ein russischer Autor, unter anderem von Dystopien. Und ich denke, seine bekanntesten Bücher dürften die Metro-Romane sein. Metro 2033, 2034 und 2035, die ja wiederum auch Videospieladaptionen erfahren haben. Gleich noch ein paar Worte dazu. Der Heine Verlag möchte was für deinen Muskelaufbau tun und hat alle 3 Metro-Romane zusammen in einen Sammelband von 1616 Seiten gepresst.
Mein Gott.
Ja, und das bringt uns zum ersten dieser Romane und meiner Ansage. Ich habe ein Buch gelesen, denn Metro 2033, der erste Teil der Reihe, war bei mir endlich mal fertig. Das ist eine Reihe, um die ich schon lange rumgeschlichen bin, aber irgendwie hat sich das nie ergeben, jetzt aber dann eben schon. Das Buch spielt im Jahr 2033, keine Überraschung hier, und erzählt die Geschicke eines jungen russischen Menschen namens Artyom. Und Artyom lebt unter besonderen Umständen, weil die Erde durch einen nicht näher irgendwie erklärten Atomkrieg oder zumindest einen großen Konflikt völlig unbewohnbar geworden ist. Und die letzten Überlebenden, auf die zumindest dieses Buch den Fokus lenkt, leben in der Moskauer Metro, also sprich in den U-Bahn-Gängen unter der Stadt. Das tun sie in unterschiedlichen Sozialgefügen. Es gibt einen Teil, der sich Hanse nennt, nach deutschem Vorbild und so eine Art Handelsverbindung, mehrerer U-Bahn-Stationen darstellt. Es gibt die rote Linie, die vor allen Dingen von Kommunisten in irgendeiner Form okkupiert wird. Es gibt auch Faschisten, so komplett mit Hakenkreuz und allem. Es gibt eben so ein paar eher neutrale Sachen und dazu gehört auch die Station, aus der Achtiom kommt. Sie haben aber ein Problem, sie werden von irgendetwas bedroht, was möglicherweise Mutanten von der Oberfläche sind. Und aufgrund von Gründen, die ich an dieser Stelle gar nicht weitgehend spoilern möchte, sieht sich Achtiom plötzlich in der Situation, sich alleine auf den Weg machen zu müssen, einmal quer durch die komplette Moskauer Metro zu einer relativ abgelegenen weiteren U-Bahn-Station der Polis, um da um Hilfe zu ersuchen. Dann zieht er halt los, keine Ahnung von nix, mit viel Optimismus und wenig Sachkenntnis und arbeitet sich eben so Station für Station durch diese Reise und durch dieses Buch hindurch. Und das ist eine relativ coole Geschichte, finde ich. Es ist jetzt nicht mega innovativ, das ist halt eine klassische postapokalyptische Dystopie in vielerlei Hinsicht. Aber Glukowski schreibt wirklich schön. Also zumindest die deutsche Übersetzung hat da was sehr Schönes draus gemacht. Ich kann kein Russisch, ich kann zum Original nichts sagen. Aber das Buch hat Spaß gemacht von der ersten Seite an, einfach aufgrund der Art, wie es erzählt wird. Es ist ein sehr langsames, es ist ein sehr getragenes Buch, da muss man sich drauf einlassen können. Wer jetzt gerade sich denkt, hey, die Spiele sind doch irgendwie Ego-Shooter, da wird bestimmt die ganze Zeit geballert. Nö. Es gibt durchaus Situationen, wo Schüsse gelöst werden, aber das ist kein Action-Roman in irgendeiner Form. Ich fand sogar eigentlich ganz spannend eine Sache, die ich in keiner Vorkritik in irgendeiner Form gelesen hatte und die für mich für das Buch super prägend war, wie sehr das Buch ein Buch ist, das von Geschichten geprägt ist, also von Dingen, die Leute sich erzählen. Weil es gibt keinerlei sinnvolle Vernetzung kommunikativer Art zwischen den U-Bahn-Stationen. Es gibt so eine Art B-Plot über den Versuch, eine Telefonleitung von einer zu einer anderen zu legen. Aber ganz viel basiert auf Hörensagen, ganz viel basiert auf Gerüchten. Immer wieder erzählen sich Leute wie so kleine Mini-Vignetten in wörtlicher Rede irgendwas, was sie gehört haben, was irgendjemandem widerfahren wäre und so weiter. Und das zahlt zum einen ganz stark ins Worldbuilding ein, weil ganz viel über das Setting dieses Romans erfährst du aus diesen Anekdoten, Gerüchten, Erzählungen, Räuberpistolen, die die Leute untereinander austauschen. Aber es gibt dem Buch auch einen ganz interessanten Rhythmus vor, weil du quasi immer wieder in so Seitenstränge abbiegst, ohne dass es wirkliche Flashbacks, Flash-Forwards, Seitengeschichten, irgendwas werden, weil es immer noch die Charaktere sind, die sich das gegenseitig erzählen. Und das finde ich cool. Das war für mich so ein Ding, wo man meiner Meinung nach merkt, dass das Buch nicht so sehr aus einer westlichen Schreibschule herstammt. Es ist auch in seiner Entstehung durchaus bemerkenswert, auch wenn das natürlich auch was war, was für uns deutschsprachige Leser relativ unerreichbar war, weil alle Romane der Reihe, soweit ich weiß, sind im Internet vorveröffentlicht worden und Fans hatten die Möglichkeit, quasi noch mit dem Autor sich auszutauschen und dann auch Einfluss drauf zu nehmen auf das, was dann letztendlich wirklich das Buch geworden ist. Was mir auch gar nicht so bewusst war, ist die Art und Weise, wie das mit den Computerspielen vernetzt ist. Das ist nämlich auch ganz, ganz spaßig, finde ich, weil das erste Computerspiel basiert auf dem ersten Roman. Dann gibt es einen zweiten Roman und dann gibt es ein zweites Computerspiel. Das basiert aber nicht auf dem zweiten Roman. Aber auf diesem zweiten Computerspiel basiert der dritte Roman. Und
okay.
Also Metro 2035 basiert in Teilen zumindest auf dem zweiten Spiel. Und das zweite Spiel hat wiederum zwei Versatzstücke aus dem zweiten Roman übernommen. Also es ist relativ spannend. Wir werden es hier im Dorpcast jetzt nicht mehr weiterverfolgen können. Aber es ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich weiter lesen möchte und dann eben die Spiele dazu auch mal spielen werde, weil ich es einfach spannend finde, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Und das ist eine Art und Weise, wie, also mir wäre keine andere Vernetzung von Romanreihe und Multimedia-Adaption bekannt, die so eng nebeneinander her existiert, aber nicht von Anfang an in irgendeiner Form geplant war, sondern eben entstanden ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Metro 2033 von Dmitri Glukowski ist ein interessanter Roman durch sein Worldbuilding, ist ein faszinierender Roman aufgrund seiner Schreibe, ist kein aufbauender und kein fröhlicher Roman, aber hat mir auf jeden Fall durchaus sehr gut gefallen und soll an dieser Stelle dementsprechend hier auch noch empfohlen sein.
Ja, russische Literatur ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders frohlockend und fröhlich zu sein.
Nee, das hier reiht sich aber in diesem Sinne sehr gut in das klassische Bild russischer Literatur ein, bis zum Ende. Also auch, das ist kein Buch, das einen mit einem wholesome Feel-Good-Ende irgendwie entlässt. Mhm. Wer sowas sucht, möge was anderes lesen.
Ich glaube, ich habe da vor 10 Jahren mal das Hörbuch zugehört.
Oh, okay.
Oder sowas. Das ist also schon was lange her zum ersten Roman.
Ja. Ja, der Roman ist von 2007, ist auch älter, als ich gedacht hätte. Aber andererseits sind auch wir älter, als ich gedacht hätte. Insofern ergibt das Sinn.
Ja. Du sprichst wahr.
Ja. Das bringt ja im Prinzip auch direkt die Brücke zum eigentlichen Thema dieser Folge hin. Lass uns doch mal vielleicht, wenn du keinen anderen Vorschlag hast, genau mit der Frage einleiten, die ich im Vorgespräch schon erwähnt hatte. Wo kommen wir eigentlich her? Wo waren wir, als der Dorpcast seinen Anfang genommen hat? Und wie hat der Dorpcast seinen Anfang genommen? Weißt du es noch?
Also so wie ich mich daran erinnere.
Ja.
Ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich habe den Job bei Ulysses in Hessen bekommen. Wir sind auseinandergezogen. Ich hatte aber dann irgendwie noch Bock, dass wir gemeinsam irgendwelche Dorp-Projekte machen und das nicht einfach sterben soll. Deswegen hatte ich vorgeschlagen, lass uns doch mal so ein Podcast probieren. Dafür müssen wir nicht nebeneinander sitzen. Da sind wir nicht örtlich voneinander abhängig. Die Idee dahinter war, dass du das damals, als Matthias ja weggezogen ist für sein Studium, auch mal dann einfach diese Projektplanung mit ihm durchgegangen bist. Dachten wir, hey, vielleicht kriegen wir das mit anderen DOR-Projekten ja auch hin. Und dann habe ich das herangetragen und dann haben wir das mal probiert mit einer Episode minus eins, die niemals veröffentlicht werden wird. Und wo wir einfach geschaut haben, funktioniert die Technik? Können wir das im Sprachfluss irgendwie schaffen? Kriegen wir das hin? Und erst danach gab es dann die Episode 0, die dann auch veröffentlicht wurde. Sozusagen die Absichtserklärung.
Genau. Wir haben die durchaus zwischendrin schon mal erwähnt gehabt, aber um das nochmal ganz klar zu sagen, diese Episode minus eins ist im Prinzip vollständig produziert worden, die ist auch geschnitten gewesen und alles. Also wir haben tatsächlich eine komplette Folge für die Konserve erstellt, einfach nur, um für uns selber rauszufinden, ob das überhaupt etwas ist, was wir können und was wir uns vorstellen können. Und
um den Prozess zu lernen und ob das für uns funktioniert, das würde ich auch jedem so empfehlen, der einen Podcast starten möchte.
Oder irgendwas anderes, also auch ein YouTube-Kanal oder sowas wäre für mich ein klassischer Beispiel. Was auch immer ihr als erstes macht, vielleicht veröffentlicht ihr das nicht, sondern das zweite, was ihr macht. So, ja. Nee, das deckt sich auch mit meiner Erinnerung. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht bei Ulysses. Du warst ja vorher schon bei der Firma. Da war ich noch Freelancer. Sei, dass ich noch eingeschrieben war. Ich war mit dem Studium weitestgehend durch, aber es kann sein, dass das noch irgendwo, ich hatte irgendwie so einen Sitzschein, den ich noch ganz am Ende machen musste. Kann sein, dass das irgendwie noch da
war. So ein Sitzschein.
Ja.
Okay.
Weil Grüße an die RWTH, die meinen Teilnahmenachweis verloren hat. Aber ja, deshalb durfte ich noch ein Semester länger eingeschrieben sein. Yay. Anyway, auf jeden Fall, ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig. Das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Das war, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch freelancend für Schreiben für Pegasus, Lektorieren für Atlantis und Saphir im Stahl und Layouten für Manticore und für Ulysses. Das war ja noch sehr, sehr Wild West, wie ich da quasi irgendwie geguckt habe, dass am Ende Fotos für die Schultheatertage Aachen, alles, was irgendwie Miete zahlt. Und ja, erst 2016 bin ich ja dann auch zu Ulysses gekommen. Ja, wir haben am Anfang durchaus mehr mit der Technik gerungen als heute. Also die Mikros, in die wir hier reinsprechen, sind unendlich viel wertiger als das, womit wir angefangen haben. Und wir haben schon damals, denke ich, nicht mit den allerschlechtesten Mikros angefangen. Wir haben, glaube ich, anfangs über Skype miteinander telefoniert, richtig?
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ich habe tatsächlich keine Erinnerung mehr dran, aber es klingt wahrscheinlich, weil das war ja damals das Anruf-Software-Teil, das alle genutzt haben.
Genau. Und was man auf jeden Fall nochmal erwähnen sollte, ist, wie viel besser und stabiler, wohl wissend, dass ich jetzt diese Aufnahme jinxen werde, aber wie viel besser und stabiler Internet heutzutage zumindest an deinem und meinem Wohnort ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in Aachen. Und wie oft ich alleine vor Folgen den Router nochmal neu starten musste, weil mal wieder irgendwie die Webseiten luden zwar noch, aber Skype rief nicht mehr an oder irgend so ein Unfug. Und das sind ja Zeiten, die Gott sei Dank ziemlich vorbei sind. Also
das war noch eine Zeit, da hatte ich einen 16.000er Upload hier über halt eine klassische Kupferleitung und ich konnte halt nicht mal Videos streamen effektiv.
Ja.
Ich weiß noch, dass ich hier irgendwie einen Film halt mal abends schauen wollte und der hat halt immer 3 Minuten lief der und dann hat der gebuffert und dann ging es weiter. Und mir ist halt auch ständig die Internetverbindung zusammengebrochen.
Ja, ich bin sicher, wir haben diverse Hörende, die zu dem Zeitpunkt schon gute Internetleitungen hatten, aber wir nicht. Insofern, ja. Genau, ich wohnte zu dem Zeitpunkt noch in Aachen. Meine Eltern sind 2017 und 2018 gestorben. Seit 2018 bin ich wieder in der Eifel. Dementsprechend ist auch das genau in den Dorpcast gefallen. So wie ja allerhand Dinge in den Dorpcast gefallen sind, wenn man sich das zurückblickend betrachtet. Also auf der reinen Katastrophenskala, sowohl Corona als auch die Flutkatastrophe hier bei mir in der Eifel, die sind da reingefallen. Wie gesagt, die Tode meiner Eltern. Deinen Burnout hat man quasi auch hier live mitverfolgen können, richtig?
Ja, also alles, was mit uns hier in den letzten 12 Jahren oder so passiert ist, konnte man im Dorpcast mitverfolgen.
Ja. Irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Dinge, die mir passiert sind oder die im Dorpcast passiert sind?
Ja.
Ja, wahrscheinlich, dass 2017 mit deine Eltern sterben und ich gehe in 6 Wochen lang in eine Anstalt, um mir meine Depression raus diskutieren zu lassen. Also das war ja wirklich, würde ich sagen, auch eine Zensur, die ja dann auch beruflich dann noch massive Auswirkungen damit hatte, was ich in der Firma machen wollte und was nicht.
Ja. Das auf jeden Fall. Ja, allgemein die Tatsache, dass wir quasi unsere Rollenhierarchie getauscht haben.
Ich habe dich damals eingestellt und jetzt bist du mein Chef. Genau.
Genau, du warst damals noch stellvertretender Verlagsleiter, bist davon runter, unter anderem auch im Zuge dieser 2017er Ereignisse. Mhm. Und ich bin ja jetzt seit, ich weiß es gar nicht, 2 Jahren, 3 Jahren Verlagsleiter.
Mhm.
Ja, herabgefahren, ja. Genau, wir haben in der Zeit Mystics of Gaia veröffentlicht, als, glaube ich, das größte Dorp-Ding, was wir ansonsten in dem Intervall nebenher noch gemacht haben. Irgendwie Neuauflagen 1 bis 6 Freunde und so, aber das waren ja vor allen Dingen Weiterentwicklungen, aber Mystics of Gaia ist ja tatsächlich auch dein und mein. Und so ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch noch mal erwähnenswert. Und das bringt uns ein bisschen zu der Frage, wo stehen wir denn dann heute?
Ja, schwierig. Also ich gehe jetzt mal ins Homeoffice, das wird nochmal meine berufliche Situation ein bisschen anders machen. Die Miniaturen, die ich jetzt die letzten 2 Jahre aufgebaut und jetzt wieder abgebaut habe, sind durch. Ich werde jetzt wieder rein in die Mitte, ich mich um die Übersetzungsreihen kümmern. Ja, mal schauen, wo das hingeht. Aber es ist gerade mal wieder im Umbruchphase. Deswegen kommt mir das auch nicht ungelegen, wenn wir jetzt in die Pause gehen, damit ich mich mehr auf die Sachen konzentrieren muss. Gegebenenfalls steht ein Umzug an. Also da passiert wieder einiges.
Das auf jeden Fall. Ihr werdet es diesmal nicht live im Dropcast verfolgen können, aber vielleicht ja an anderen Orten. Ja, ich versuche tatsächlich, da kann ich jetzt nicht groß ins Detail gehen. Ich versuche tatsächlich momentan mehr Zeit freizuschaufeln, um mich wirklich um das Leiten eines Verlages zu kümmern, was in den letzten Monaten so ein bisschen im Tagesgeschäft ertrunken ist. Aber das führt jetzt an dieser Stelle, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber ja, also ich denke, man kann auf jeden Fall insgesamt sagen, wir sind an einem sehr anderen Punkt als der, an dem wir waren, als wir mit dem ganzen Projekt angefangen haben. Wenn der Umzug bei dir tatsächlich zustande kommen sollte, dann wäre ja sogar die räumliche Trennung gar nicht mehr so ausgeprägt, wie sie das jetzt die letzten 12 Jahre gewesen ist. Denkst du, das Projekt Dorpcast war ein Erfolg bisher?
Ich würde sagen, schon. Also den Erfolg, den wir darüber messen, hat es dazu geführt, dass wir weiterhin Projekte miteinander machen konnten und einfach auch unsere Freundschaft trotz der räumlichen Instanz bewahren konnten. Würde ich sagen, ja. Ein anderer Punkt, denke ich, dass wir mit unserer Perspektive als Verleger oder Verlagsmitarbeiter halt einen Aspekt im deutschsprachigen Rollenspiel-Podcast unterbringen konnten, der sonst unterrepräsentiert war, bis System Matters halt angefangen haben, professionelle und tolle Rollenspiele zu veröffentlichen. Haben wir einen Mehrwert damit für die Rollenspielszene geschaffen? Aus meiner Sicht schon. Das Urteil muss natürlich die Zuhörerschaft treffen, aber es fühlt sich für mich zumindest an und das ist auch das Feedback, was ich zumindest auf Cons auch von den Leuten, die mich ansprechen, deswegen gespiegelt bekomme.
Sehe ich auch so. Zahlt natürlich gleichzeitig ein bisschen in den Grund ein, weshalb wir glauben, in Pause gehen zu müssen, weil ich glaube, wir haben sehr viel von dem, was wir zu sagen hatten, inzwischen auch einfach gesagt und wir könnten das jetzt in kleineren Portionen immer nochmal reiterieren, aber ich sag mal, die großen Punkte sind da draußen. Ich meine, ich glaube, 90% dieser 250 regulären Episoden, die wir gemacht haben, lassen sich sowieso mit Redet miteinander zusammenfassen. Und vielleicht noch eine Prise Flansch verbindet obendrauf. Aber ja, also ich denke, die großen Punkte haben wir da auf jeden Fall gemacht. Und insofern halte ich auch aus dieser Perspektive den aktuellen Zeitpunkt gar nicht so schlecht für eine Pause zur Re- und Neubesinnung. Ich würde aber auch sagen, wir waren erfolgreich. Also alleine die Menge an Zuspruch, die wir jetzt halt nochmal erhalten haben, im Sinne von auch voll schade, dass ihr aufhört und so. Alleine das spricht ja schon dafür, wie viele Leute immer noch da sind. Wir haben ja jüngst auf dem Dorp-Discord auch nochmal Leute gehabt, die halt jeweils irgendwie unabhängig sagten, ja, wir haben gerade angefangen, das Ding von vorne zu hören. Und ich finde es bis heute immer noch lustig, wenn dann immer so, ja, ich bin jetzt gerade bis Folge 47, aber hier wollte ich mich auch nochmal äußern. So, ja, ich bin jetzt gerade bei Folge 100. Und die nicht nur quasi das Backlog aufgeholt haben, sondern die damit natürlich gewissermaßen auch in Rückgriff auf das, was wir eben schon gesagt haben, unsere persönliche Biografie binge-watchen, was auch ein bisschen weird ist.
Ja klar, mit so einem Podcast gehst du ja halt auch nach draußen und öffnest dich. Und dann, wenn du das über so viele Jahre machst, wird da auch die Entwicklung entsprechend mitverfolgt werden können.
Genau, es wäre ähnlich, wenn wir in irgendeiner Form was über YouTube gemacht hätten. Ich finde im Gegensatz zum Beispiel aber das Blog, das ich ja auch seit 2008, glaube ich, betreibe, da kann man auch viel über meinen persönlichen Kram nachlesen, aber man muss ihn halt nachlesen. Es ist nicht so bingeable, wie es ein Podcast ist, weil den kannst du halt theoretisch wirklich, wenn ihr jetzt den Dropcast neu entdeckt hättet oder habt, dann könnt ihr euch die alle in eine Playlist werfen und habt das nächste Jahr über vielleicht den Weg zur Arbeit geregelt, weil ihr jetzt irgendwas auf den Ohren habt dafür. So, und das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, mit eben dieser eingesprochenen Vita von uns zu interagieren, als das in Textform möglich wäre. Dann haben wir ein Patreon gestartet, irgendwann mittendrin.
Ja, auf Drängen unter anderem ja auch der Dorpcast-Hörer und anderer Dorp-Fans, die uns ja dann einfach auch noch mit Monetas bewerfen wollten, um das irgendwie zu würdigen und zu unterstützen, damit wir auch zum Beispiel neue Technik anschaffen konnten oder damit unsere Downloads schicker aussehen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Erfolg zu messen und für so ein kostenloses, schrankenloses Portal, wie wir bei der Dorp eben sind und auch wie der Dorpcast war das ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass Leute dann einfach sagen, hey, das, was ihr macht, sind mir einfach 5 Euro zum Beispiel im Monat wert oder nur 1 Euro. Das ist ja schon mal eine monetäre Anerkennung. Das ist ja schon mal etwas sehr viel Greifbares als ein Like auf Social Media.
Ja, oder dieser eine Fan, den wir haben, der immer seinen Pledge so aktualisiert hat, dass er knapp unter der Dorp-Grenze liegt, um zu verhindern, dass der Name am Ende vorgelesen wird. Du weißt, wer du bist. Und ja klar, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht. gemacht. Das Patreon-Video, das wir nie aktualisiert haben in all den Jahren, die wir diesen Patreon machen, das immer noch auf der Startseite online ist. Das ist auf eine Art und Weise unprofessionell, wie nur wir unprofessionell sein können, glaube ich. Und genau, wir hatten nie Zahlschranken. Es hat nie irgendeine Form von Gegenleistung gegeben, außer eben, dass die 5-Euro-Leute am Ende einer Dorpcast-Episode vorgelesen werden müssen. Klammer auf, da müssen wir uns jetzt ein bisschen was überlegen, was wir stattdessen, will ich sagen, Sinnloses anbieten können als Dankeschön für die Dorp-One-Stufe. Aber ja, klar, wie du schon sagtest, das ist Geld, das in die Technik geflossen ist. Das ist Geld, das in viele andere Sachen geflossen ist. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch wichtig, darauf hinzuweisen, die Dorp hört nicht auf, nur der Dorpcast macht Pause. Da gibt es ja noch durchaus sehr viel mehr, was da dran hängt.
Genau, wir haben weitere Pläne dann für Downloads. Vielleicht kommen die Miniaturen Mittwoche wieder zurück. Wir reden ja schon über andere Projekte, die wir gegebenenfalls machen können, aber davon ist noch nichts spruchreif.
Genau, und der Tom macht weiterhin DorpTV, hat ja auch auf der Spielemesse mit unendlich vielen Menschen geredet, nach dem, was ich gehört habe.
Ja, Tom, Janine und Markus waren ja da und haben die Interviews gemacht. Und ich glaube, die haben um die 30 Interviews geführt oder so. Man hat ja auf Social Media, haben sie ja jeweils ein Foto gepostet, wo sie gerade sind. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt an Videos rausgekommen ist, weil den Großteil von dem Zeug habe ich nicht mal gesehen. Aber gut, ich habe auf der Spielmesse auch gearbeitet und konnte nicht viel rumgehen. Ich habe nicht mal alles aus Halle 1 gesehen. Bin sehr drauf gespannt, was für Rollenspielanbieter die da gefunden haben und worüber die reden, weil ich kannte von denen noch nicht mal alles, was ich da gesehen habe.
Im Gegenteil, also da waren durchaus Sachen dabei, die ich kannte. Da waren auch ein paar Sachen dabei, die ich kannte, die glaube ich schon eher exotisch sind. Aber da waren auch eine ganze Reihe Sachen dabei, wo ich hier gesessen habe und mir gedacht habe, was zur Geier ist denn das? Und insofern freue auch ich mich auf diese Videos und hoffe, dass wir da vielleicht auch noch den ein oder anderen kleinen Spielen vielleicht ein bisschen Plattform bieten können bei uns. Und genau, da geht Geld rein, auch jetzt im Sinne von irgendwie Kost und Logis und so weiter und so fort. Der Dorp-Server kostet natürlich auch Geld und ist etwas, was durchaus durch Patreon mitgetragen wird. Schöne Downloads hast du schon erwähnt, DorpTV haben wir schon erwähnt. Die Drakon sollte man auch nochmal explizit erwähnen, weil einer der Gründe, dass wir die Drakon so machen können, wie wir die Drakon machen können, ist natürlich auch, dass wir zweifelsfall das Ganze auch aus dem Patreon ein bisschen bezuschussen können, weil, ich sag mal, objektiv müsste sie vermutlich ein bisschen teurer sein als das, was wir da machen, aber wir wollen sie halt niedrig halten, weil wir haben ja keine Gewinnabsicht dahinter. Und insofern hoffe ich durchaus, dass nicht alle Leute jetzt exodusartig den Patreon hinter sich lassen, dass der Dorp-Patreon noch weiterhin dazu dienen kann, dass wir coole Projekte umsetzen können. Aber falls natürlich nicht, ist natürlich eure Entscheidung. Falls nicht, dann müssen wir halt anderweitig gucken. Die Dorp ist älter als der Patreon. Die würde das auch überleben. Aber es wären bestimmt ein paar coolere Sachen möglich, wenn da noch ein bisschen Geld weiterhin reinfließt. Darum haben wir uns ja auch dazu entschieden, das Ganze offen zu lassen. Das, was du meintest mit ohne Bezahlschranken oder so, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe hier mit einer Person aus der Stadtverwaltung hier im Ort damals gesprochen und da kamen wir irgendwie drauf, was ich denn beruflich mache und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen umrissen. Dann kamen wir eben auch auf den Patreon zu sprechen und dann kam halt so, ach so, ja, also dann können die da irgendwie so Geld bezahlen, dann kriegen die was dafür. Und dann habe ich gesagt, nein, die das, was die kriegen, kriegen die eh. Die können höchstens Geld geben, aber das ist freiwillig. Und dann hat sie mir sehr lange mit Schweigen geantwortet und fragte dann, und das machen Menschen?
Das war auf der Spielmesse, aber auch bei One-Page-Rules haben mich mehrere Leute, vor allen Dingen Väter, dann während der Demo-Runde lief, dann gefragt, ja, aber die Regeln sind kostenlos, so die Modelle verschenkt ihr teilweise, womit, wieso gibt es denn überhaupt da eine Firma? So, muss ich dann erklären, ja, weil Leute das in sich unterstützen wollen, dass einfach diese zugängliche Tabletop dann existiert und weil es halt auf der digitalen Seite bei Patreon halt auch jeden Monat die SDL-Dateien zum Selberdrucken gibt und das machen halt mehr als 10.000 Leute und das ist einer der größten Patreons in dem Bereich. Und so auch so ein, aha, schöne neue Welt. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. War spannend zu sehen.
Ich finde es cool, dass da tatsächlich ein gewisses Maß an Altruismus bei Leuten zum Vorschein kommt. Dass Leute solche Projekte unterstützen, nicht weil sie spezifisch dafür eine Gegenleistung kommen. Auf dieselbe Art und Weise, wie meine meisten Patreon-Pledges auch funktionieren. Ich werfe nirgendwo Geld drauf, weil ich die Gegenleistung haben will. Ich werfe Geld drauf, weil es da schon etwas gab, was ich kannte und weil ich das erhalten möchte. Für andere, aber auch für mich natürlich. Aber ja, auf jeden Fall sehr ein sehr spannendes Feld, das wir quasi auch live mitgenommen haben in seiner ganzen Entstehung, ja. Um auf den Dorpcast zurückzukommen, gibt es irgendein Thema, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Irgendeine Folge, auf die du besonders stolz bist und zeigen möchtest?
Haben wir das nicht schon in der Rückschau jetzt mal besprochen?
Dann sollte es dir ja leicht fallen, mir jetzt eine gewiefte Antwort darauf zu geben.
Nein, damit wollte ich eigentlich nur davon ablenken, dass es mir gerade nichts einfällt.
Haben wir nämlich, meine ich, nicht getan. Wir haben ja letztes Mal sehr explizit alles ausgeklammert, was spezifisch den Dorpcast betrifft. Ich persönlich möchte die Jugendschutz-Episode eigentlich immer mal wieder oder führe die immer wieder gerne an. Ist natürlich sehr themenfremd gewesen für das, was wir so gemacht haben, aber ich finde es immer noch gut, dass wir die Plattform gelegentlich genutzt haben, um einfach über Dinge zu sprechen, die eben auch über das Thema hinausgingen, was uns Zuckerberg möglicherweise auch einfach die Möglichkeit gegeben hat, solche Themen auch mal in die Bubble reinzutragen, die ansonsten den Dropcast konsumiert. Aber natürlich auch durchaus sowas wie die Corona-Folge, die wir relativ früh gemacht haben, einfach weil wir das Bedürfnis hatten, darüber zu sprechen oder so. Das sind eigentlich so Sachen, die mir immer im Gedächtnis geblieben sind. Regelmäßige Erinnerung dran, keine Nazis zu wählen.
Ja.
Und so, das... Ja.
Die Jugendschutzepisode war deswegen noch besonders, weil wir ja da zusammengekommen sind, also physisch vor Ort und Plasmaschnitzel gegessen haben.
Mhm.
Ich glaube, das war das letzte Mal auch, dass ich bei dir war.
Nee, ich meine, du warst wegen Mystics of Gaia da warst du doch auch mal irgendwie. Da haben wir die Mystics of Gaia Videos aufgenommen und haben uns dann noch mit dem Dorpschen Olli Weihnachten irgendwie getroffen. Das war, glaube ich, noch danach. Ist auch schon Jahre her, aber ich meine, das war danach.
Ja, ist schon eine Weile her, ja.
Ja. Nee, genau, das plus halt natürlich unser Gast, der Dr. Portz, der uns in der Jugendschutz-Episode beigestanden hat, ja auch mit uns zusammen studiert. Also das war aus vielen Gründen durchaus eine nette Folge. Aber stimmt, die Gastepisoden haben wir ansonsten immer in irgendeiner Form hybrid oder aus der Ferne aufgenommen. Ne? Ralf Sandfuchs war zugeschaltet, die Akte X-Episode mit Matthias und die Bücher-Episode mit Kati war ich jeweils mit dem Gast an einem Ort und du warst dazugeschaltet. Hanna Möllmann war komplett digital, Marcel war komplett digital. Irgendein Gast direkt jetzt seine Faust, weil ich ihn vergessen habe bestimmt, aber das war die einzige Folge, die wir komplett an einem Ort aufgenommen haben. Plus minus Drakon-Gäste-Episoden, also die Sonderfolgen da halt.
Ja.
Ich bin immer noch happy, dass wir bei den Gästen nicht die üblichen Verdächtigen eingeladen haben.
Hm? Was wäre denn für dich üblich?
So die klassischen Rollenspielmacher. Also ein Rollenspiel-Podcast, offensichtlich sage ich jetzt mal unseres Renommees, der, keine Ahnung, niemals einen Markus Plötz, niemals einen Thomas Römer zu Gast hatte, irgendwie sowas. Ich finde es nach wie vor cool, weil ich glaube, diese Leute haben genug Plattformen, gerade heutzutage über YouTube-Interviews und so weiter und so fort, wohingegen halt sowas wie funktioniert eigentlich der Buchhandel mit einer Person, die im Buchhandel arbeitet oder sowas, ist eine Nische, die ich persönlich viel interessanter finde. Ja. Ja, hast du sonst noch irgendeinen Gedanken, den du loswerden möchtest?
Ja, war gut, ne? Also... Ich will jetzt nicht zu melancholisch werden, weil wir sterben ja nicht. Wir nehmen uns halt eine Auszeit und schauen dann mal, wie wir das jetzt auf ein neues Level heben sollen, will ich nicht sagen. Aber was wir jetzt halt mit unserer Zeit anfangen wollen. Wie gesagt, es kann einfach sein, dass unsere Kreativität und unsere Arbeitszeit jetzt nicht mehr in den Dorpcast geht, sondern jetzt eben, dass ihr jetzt wesentlich vermehrt auf der Dorp Rollenspiel-Downloads finden werdet oder anderen Content.
Mhm. Genau, ja. Ja, sehe ich grundsätzlich auch so. Und wie gesagt, wenn wir ein Podcast-Format danach wieder in den Start bringen, wird es mit Sicherheit anders sein als das, was wir jetzt die letzten Episoden gemacht haben. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall interessant sein und es wird dann etwas sein, worauf wir beide Bock haben. Und das ist ja auch durchaus etwas
wichtig,
was am Ende dann auch zu einem guten Produkt führen wird, ja.
Denn wenn wir da keine Freude dran haben und uns nicht, wie gesagt, mit Energie versorgt oder wenn wir Bock drauf haben, dann werden wir es nicht machen.
Denke auch, ja. Für die Übergangszeit, wo kann man dich denn finden?
Nur auf der Dorp. Also ich bin noch auf Facebook, weil das noch beruflich relevant ist für mich in vielen Bereichen, aber ich würde es auch am liebsten abschießen. Das heißt, man findet mich am ehesten dann über unseren Dorp-Discord.
Ja, ich behalte meine zweite Heimat bei thomas-michalski.de, mein Blog mit vergeistigten Artikeln über Gott und die Welt und würde mich sehr freuen, wenn da der ein oder andere vielleicht auch reinklickt und irgendwie vielleicht auch irgendwie abonniert oder so. Wäre schön. Ja, ich überlege auch tatsächlich die eine Sache, die, glaube ich, aus dem Dorpcast herausgespeist wurde. Ich habe das auf dem Dorp-Discord die Tage schon mal irgendwann erwähnt gehabt. Ich denke darüber nach, quartalsweise, spezifisch für Dinge, die ich gelesen habe, nicht für allen Medienkonsum, aber so quartalsweise jeweils so eine Art Recap-Posting zu machen. Keine richtigen Rezis mehr, so ein... Im letzten Quartal habe ich folgende Bücher gelesen, das sind meine Gedanken dazu, Artikel. Das ist so ein... Weil ich glaube, da habe ich ein Mitteilungsbedürfnis und da hat mir die Medienschau immer gut gedient, aber mindestens für die Zeit, solange es keine Medienschau gibt, brauche ich da irgendwie ein anderes Ventil und das werde ich da in irgendeiner Form machen.
Ja, ich denke auch. Rezi ist etwas, was mir tatsächlich ein bisschen fehlt. Das habe ich irgendwann durch ein anderes Projekt jetzt nochmal gemerkt, dass ich da eigentlich Bock drauf hätte. Auch wenn ich hier manche meiner Notizen für den Dorpcast aufbereitet habe, habe ich oftmals gemerkt, dass ich die quasi schon so ausformuliert hatte wie eine Rezi. Nur das kann ich ja nicht einfach vorlesen wie vom Teleprompter. Aber solange meine Zeit ich halt noch professionell in der Rollenspielszene unterwegs bin und da meine Brötchen verdiene, werde ich auch keine Rezis in dem entsprechenden Kontext halt veröffentlichen, weil das wäre halt, kann in beide Richtungen sehr negativ sein.
Genau, im gleichen Sinne. Genau. Ich habe Dinge gelesen, Blogposts werden genauso wie die Medienschau Sachen für mich ja auch immer explizit keine Rollenspielprodukte beinhalten. Möglicherweise werde ich mal Rollenspielromane name droppen. Und vermutlich genauso wie es auch in der Medienschau oft genug war, werde ich bei allen möglichen Kram irgendwie Disclaimer müssen, dass ich mit denen befreundet bin und die da irgendwie kenne und da mal irgendwie ein beruflicher Kontakt bestanden hat. Das ist nochmal immanent. Aber da werde ich auch durchaus differenzieren und jetzt nicht irgendwie den neuen DSA-Roman besprechen, weil das ist natürlich Unfug. Ansonsten schreibe ich Romane, die kann man dann auch irgendwann, kann man jetzt schon welche kaufen, kann man irgendwann den nächsten kaufen und all diese Dinge halt mehr. Aber ja, ich denke, damit sind wir eigentlich mehr oder weniger durch, ne?
Durch ist ein gutes Wort für uns, ja.
Genau. Ich lese halt keinen Sermon vor. Wir sind die Dorp. Wir bestehen weiter fort und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt und die Stange haltet, auch wenn der Dorpcast in seiner jetzigen Form, das ist mir ja durchaus bewusst, eines der größten und stärksten Zugpferde mit Abstand war, das die Seite derzeit besessen hat. Aber wir machen auch andere interessante Dinge und wenn die euch auch interessieren, bleibt uns gewogen. Wenn ihr nur für den Dorpcast hier wart, schön, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid. Danke, dass ihr mit uns teilweise mehr als ein Jahrzehnt diesen Weg gegangen seid. Und ich freue mich darauf, von euch auch weiterhin auf dem Dorp Discord zu hören. Ich werde auch weiterhin auf dem Dorp Discord zugegen sein. Wie gesagt, ich würde mich freuen, euch auf meiner Webseite gelegentlich wiederzufinden. Social Media gibt es mich auch nicht. Aber wir werden alle auf der Drakon auch nächstes Jahr wieder zu treffen sein. Und da kann man sich mit uns austauschen und kann über Dinge quatschen und so weiter und so fort. Und wir werden der Szene auf jeden Fall in irgendeiner Form gewogen bleiben. Und wie und in welcher Form es mit dem Dorpcast weitergeht, das finden wir einfach gemeinsam raus, aber nicht mehr in diesem Jahr. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit, sehr explizit beim Tom, der unbesungene Held des Dorpcasts, der jetzt auch 250 Folgen plus Sonderfolgen lang dafür gesorgt hat, dass eure RSS-Feeds gespeist werden, dass entsprechend eure Podcatcher in der Lage sind, den Pod zu catchen und all diese Dinge mehr. Ohne Tom gäbe es auch den Dorpcast nicht und ohne Tom gäbe es auch die Dorp nicht. Das kann man nicht oft genug sagen. Und genauso natürlich auch Dank an die ganzen anderen Dorpnasen, die rund um dieses Projekt bis heute kreiseln und rotieren.
Gut. Dann sind wir fertig. Ich wünsche euch ein schönes Leben und wir lesen uns. Tschüss.
Dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten 14 Monaten vielleicht in irgendeiner Form wieder. Wir lesen uns an den gerade genannten Stellen und wann auch immer wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
Das war der Dorpcast.
Das war's.
Ja, sind wir fertig. Es war nicht so melancholisch, wie ich gedacht hätte.
Willst du noch was raushauen?
Nee. Die Leute sind traurig genug. Wir sind traurig genug, da müssen wir jetzt auch nicht drauf rumreiten.
Das ist richtig. Es ist das Ende von etwas, aber es ist vielleicht auch der Anfang von etwas. Insofern finden wir mal raus, was das ist. Der erste Schritt nach vorne besteht darin, dass ich auf Stopp drücke. Da ist bestimmt eine Metapher drin. Ich klicke auf Stopp. Ein letztes Mal möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist die Dorp und war der Dorpcast möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Oktober 2024 zu dieser letzten Episode des Dorpcast sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dead Operator Marco, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Olaf Hilscher, die 100-Questen-Gesellschaft, Dennis Huber, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem, Marcel Medicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Sphärenmeisters Spiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon, Junf und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen stets so tatkräftig unterstützt habt. Besonderer Dank, wenn ihr es auch weiterhin tun werdet, einfach weil ihr es könnt. Wir sagen noch einmal von ganzem Herzen Danke.